Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bulle und Schreiberling, diesmal mit Karen Slaughter und Die letzte Nacht, ein Thriller. Und wir schauen mal wieder, wie sieht das mit der Realität aus in Sachen Journalismus und Kriminalistik, was hier dargestellt wird. Und eines, das ich tatsächlich leidvoll kenne, es geht um Gerichtsprozesse. Und die gingen, so schreibt man hier, oder schreibt Karen Slaughter hier, die gehen nicht so schnell, wie man das aus dem Fernsehen kennt. In der Tat, kenne ich. Man sitzt stundenlang als Reporter in solchen Verhandlungen, hört sich stundenlang dann alle Details an, muss das dann irgendwann fürs Fernsehen, fürs Radio, für die Zeitung eindampfen auf einen kurzen Bericht. Aber in der Tat, es geht nicht ansatzweise so schnell, aus meiner Erfahrung zumindest, wie das im Fernsehen so dargestellt wird, in Filmen. Da geht man rein und hat eigentlich schon fast ein Urteil. Du musst es wahrscheinlich zumindest auch mal als Zeuge aussagen. Hm. Kennst also Gerichte auch von innen? Ist das auch deine Erfahrung?
Klar. Also erstmal, bevor es überhaupt zu einer Gerichtsverhandlung kommt, dauern ja Ermittlungen teilweise schon sehr, sehr lange. Das hängt so ein bisschen vom Fall ab. Und da muss alles aufbereitet werden und dann geht es zur Staatsanwaltschaft. Der Staatsanwalt muss dann die Anklage vorbereiten. Dann prüft erstmal das Gericht, ob es die Anklage zulässt. Wenn dieses Stadium erreicht ist, dann sieht es für Angeklagte meistens gar nicht so gut aus, weil die Verurteilung ist dann überwiegend wahrscheinlich, so heißt es dort. Und dann kann es aber natürlich sein, dass ein Haufen von Zeuginnen und Zeugen noch geladen werden müssen. Es muss dort alles mündlich eingebracht werden in die
Hauptverhandlung. Dokumente werden verlesen beispielsweise.
Das kann schon eine Weile dauern. Wir werden jetzt irgendwann in nächster Zukunft erleben, dass wir eines der größten Gerichtsverfahren haben werden. Der Generalbundesanwalt geht ja gegen diese sogenannte Reichsbürgergruppe vor, die mal sich überlegt hatten, da den Bundestag zu stürmen und solche blöden Ideen hatten. Und das ist eine so hohe Anzahl von Angeklagten hinterher, dass man das wahrscheinlich noch nicht mal in einem Gericht wird verhandeln können, sondern man wird das aufteilen müssen auf mehrere Gerichte. Da kann man schon sehen, es gibt eben viele Fälle, die sind wirklich erstmal kompliziert vom Stoff her, aber die dauern dann eine Weile, bis hinterher tatsächlich ein Urteil gesprochen wird.
Aber immerhin, wer ins Gericht darf, zum Beispiel als Polizist, als Zeuge, der darf ja raus und darf nicht nur am Schreibtisch sitzen und Innendienst machen. Und das ist auch so ein Motiv, das hier auftaucht. Und es ist mir durchaus nachvollziehbar. Also hier heißt es, du bist jetzt zum Innendienst verurteilt, weil du die Vorgesetzte blöd angemacht hast. War es das denn wert? Und sie sagt, ja. Das war es absolut wert. Ich kenne solche Situationen, wobei als freier Journalist wird man dann eher nicht beauftragt. Aber in der Tat auch die Situation, dass man eher die langweiligen Sachen macht, die man vielleicht auch jetzt nur im Studio recherchiert und so und gar nicht mehr richtig rauskommt. Das ist durchaus ein, sagen wir mal, Sanktionsinstrument. Wie oft hast du denn schon im Büro gesessen, weil du Vorgesetzte irgendwie, sagen wir mal, angegriffen hast?
Deswegen tatsächlich überhaupt gar nicht, sondern nur, weil die Tätigkeit das halt häufig erfordert. Also man ist nicht den ganzen Tag irgendwie draußen, dann hängt das auch noch davon ab, was das für Delikte sind. Aber das gehört so weit hinzu. Vieles, was die Kriminalpolizei macht, macht sie im Büro. Das betrifft alle möglichen Ermittlungen, die gemacht werden. Das bedeutet Auswertung von entweder Datenbeständen oder Akten. Also dann müssen Berichte geschrieben werden. Also das ist schon eine schreibende Zunft, auch wenn wir nicht Schreiberlinge heißen, schreibt die Kripo sehr, sehr viel, weil das gesamte Ermittlungsverfahren ist ein schriftliches Verfahren. Und da zählt erstmal nur das, was irgendwie in der Akte steht, Protokolle, Vernehmungen können das sein, Berichte. Und hinterher, wenn es in die Hauptverhandlung geht, dann wird das ein mündliches Verfahren, da muss alles nochmal mündlich eingebracht werden.
Jetzt muss man ja miteinander zusammenarbeiten, zum Beispiel auch mit der Gerichtsmedizin und etwas, was auch immer mal wieder auftaucht, hier auch sehr explizit, kannst du mal noch die und die Untersuchung für mich machen, aber das nehmen wir jetzt noch nicht zu den Akten, wo sich dann auch so eine Diskussion entspinnt, aber das kann auch als Verschwendung von Ressourcen ausgelegt werden, wenn es jetzt eben noch keinen offiziellen Fall in dem Bereich gibt oder zumindest für diese Untersuchung noch nichts gibt. Wir sehen das immer wieder, kannst du mal hier schnell eine DNA-Probe untersuchen, kannst du mal hier schnell irgendwas dir anschauen und so. In Filmen Schreiben ist das immer so einfach, in Romanen ist das auch so einfach. Ich kann mir vorstellen, in so einem formalen, hierarchischen System wie der Kriminalpolizei ist das wahrscheinlich in der Realität gar nicht so einfach, oder?
Gar nicht so einfach, weil ja alle beteiligten Institutionen irgendwie auch relativ viel zu tun haben. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und mal ebenso würde ja immer bedeuten, dass derjenige oder diejenige, die angesprochen wird, irgendwas anderes liegen lassen muss. Und das ist im Moment einigermaßen unwahrscheinlich, dass das vorkommt, weil natürlich alles schon von vornherein priorisiert ist. Man beschäftigt sich schon mit den wichtigen Sachen zuerst und hat deswegen wenig Raum für irgendwelche zusätzlichen Sachen.
Bulle und Schreiberling, heute zur Karen Slaughter und die letzte Nacht. Und eines, was hier in diesem Buch auch beschrieben wird, ist, dass die allgemeine ökonomische Situation, die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft sich zuweilen auch ein bisschen auswirkt auf die Etats, die dann entsprechend Politik zu verwalten hat und damit dann auch letzten Endes auf die Personalsituation in den Amtsstuben. Hier jetzt am Beispiel der Leichenbeschau, wo es heißt, personell völlig unterbesetzt. Und dann kann es auch schon mal passieren, dass letzten Endes ja möglicherweise sogar Mordfälle nicht entdeckt werden. Auch so ein Thema, das immer mal wieder auftaucht, wo man dann sagt, ja, mein Gott, der ist am Herzinfarkt verstorben, der ist, ne? Und in Wirklichkeit ist er vergiftet worden, was man rausfinden könnte, wenn man denn die Zeit, die Muße, die Instrumente, die Möglichkeiten dazu hat und dafür natürlich dann auch entsprechend das Personal hat. Kann es tatsächlich sein, da, wir haben auch immer wieder über zu wenig Personal gesprochen, aber dass gerade in diesem Bereich auch Verbrechen wirklich unentdeckt bleiben?
Ja, das ist bekannt, weil aber schon im Vorwege, weil häufig Tötungsdelikte deswegen unentdeckt bleiben, weil es überhaupt nicht zu einer Obduktion kommt. Das ist schon mal die erste Stufe. Wir müssten eigentlich noch mehr Obduktionen überhaupt machen, weil bestimmte Dinge eigentlich nur dann erkennbar werden und in der äußeren Leichenschau nicht erkennbar. Braucht. In der Tat, das wollte ich gerade sagen. Das eine führt so automatisch natürlich zum anderen. Dafür braucht man tatsächlich Personal, in Teilen aber auch eine rechtlich andere Konstellation, die dazu führt, dass man auch tatsächlich mehr Obduktionen anordnet. Also beides kommt ein bisschen zueinander. Ohne das Personal würde es natürlich nicht funktionieren, das stimmt.
Ganz anderer Spielort, ein Café in aller Öffentlichkeit und man outet sich dann plötzlich mit seinem Beruf. Kenne ich als Journalist, wenn dann Leute plötzlich sagen, oh Gott, jetzt muss ich ja aufpassen, was habe ich jetzt gerade erzählt? Also nicht, dass du das jetzt irgendwie groß in die Zeitung, ins Fernsehen oder sonst irgendwas bringt. In der Tat, das passiert schon mal. Hier wird es dann beschrieben, alle hassen die Polizei, es sei denn, man braucht sie mal. Und in der Tat, ich spüre auch manchmal bei bestimmten Leuten, dass sie eher eine reservierte Haltung gegenüber Polizistinnen und Polizisten haben. Aber wenn sie dann mal überfallen werden, wenn eingebrochen wird, wenn irgendwas passiert, dann sind sie schon ganz froh, dass es diesen Berufsstand gibt. Der auch schon passiert im Café oder so. Also jetzt natürlich dann in Uniform. Du bist ja in Uniform unterwegs gewesen. Aber wenn man dann identifiziert wird oder vielleicht auch in den Anfangszeiten, wo du dann tatsächlich auch mal Uniform getragen hast, das sind Leute immer so, okay. Muss das jetzt sein?
Nicht nur in Uniform, sondern auch wenn man im Café irgendwie erzählt hat, dass man bei der Kripo ist, dann gibt es manchmal natürlich so unbedarfte Äußerungen, die dann irgendwie so den Eindruck erwecken, oh, da muss ich jetzt ganz genau aufpassen oder ob man was falsch gemacht hat oder so. Das ist natürlich schon.
Da klaut dir keiner mehr den Keks, ne?
Nee, dann klaut mir in der Tat. Ja. Das würde ich ohnehin zu verhindern wissen. Aber etwas anderes kommt, glaube ich, noch hinzu. Es ist ja bei manchen Leuten dann auch mal so im Alltag so, dass sie sich überlegen, oh, habe ich irgendwas falsch gemacht und kriegen dann schnell ein schlechtes Gewissen. Du kennst vielleicht solche Situationen, wenn ein Polizeiauto hinter dir herfährt und du hast gar nichts falsch gemacht, dann denkst du schon mal drüber nach, ob du vielleicht doch was falsch gemacht hast, obwohl das völlig unbegründet ist. Das ist natürlich eine völlig andere Situation.
Das Licht an.
Ja, das ist natürlich eine völlig andere Situation, als wenn eine Notsituation eintritt und man sich logischerweise darüber freut, dass dann die Polizei da ist, um einem hilft. Dafür, so ist es ja auch.
Es gibt Dinge, über die wir hier auch sprechen müssen, die sehr traurig sind, die sehr belastend sind. Hier geht es jetzt um das Thema Vergewaltigung und ein Opfer kommt nach Hause und die Mutter sagt, du solltest jetzt bitte nicht duschen, damit Spuren gesammelt werden können, weil in dem Moment, wo man das abduscht, sind halt keine Spuren mehr da. Es gibt mittlerweile auch Modelle, wo man anonym erst einmal Spuren sammeln lassen kann und das dann sozusagen aktivieren kann für den Fall, dass ein Ermittlungsverfahren dann doch angestoßen wird. Dafür muss man erstmal eine Anzeige stellen, was in dieser psychischen Drucksituationen zum Teil erstmal sehr schwierig ist. Ich kann das nur bedingt nachvollziehen, aber dass man sich erstmal säubern möchte, ist ja erstmal ein zutiefst menschlicher Zug. Ich denke, aus der Kriminalprävention kennt man das eigentlich auch. Das ist ein wichtiger Hinweis an der Stelle, möglichst früh die Polizei einzuschalten und nicht letzten Endes auch Spuren zu verwischen.
Ja, wobei das nicht bedeutet, die Polizei einzuschalten, sondern wenn die Polizei eingeschaltet wird, dann kommt der Apparat in Gang. Dann werden Ermittlungen gemacht, dann wird es eine Vernehmung geben und das Strafverfahren ist eröffnet. Die Polizei kann und darf dann gar nicht anders handeln. Es gibt aber Angebote von Nichtregierungsorganisationen, die auch mit entsprechenden Beratungschecks unterstützen. Um genau das zu eröffnen, was du gerade beschrieben hast. Nehmen wir mal an, es wäre eine Vergewaltigung in einer Partnerschaft gewesen und der oder diejenige traut sich da nicht direkt und hat nicht die Courage, um tatsächlich jetzt all das über sich ergehen zu lassen, was ein Ermittlungsverfahren mit sich bringt. Und deswegen ist es dann in diesen Fällen wirklich ein guter Rat, wenn man erstmal sich die Möglichkeit überhaupt eröffnet, um zu einem späteren Zeitpunkt ein Strafverfahren betreiben zu können. Und dann gibt es tatsächlich nur diesen Moment, da muss man am Anfang diese Spuren fachmännisch sichern und dokumentieren, legt sie dann gesichert zur Seite. Und wenn man stark genug ist, Beistand hat, dann kann man in ein solches Strafverfahren noch anschließend übergehen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Modell.
Karen Slaughter hat darüber geschrieben, in Die letzte Nacht, einem Thriller, über den wir hier heute gesprochen haben. Herzlichen Dank.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.